Wir Deutschen, wir stehen im Ruf, so humorlos zu sein. Dabei sitzen wir an einem Schatz, auf einem riesigen Goldschatz an Humor. Und es sind diese Paragraphen für jede Winzigkeit, haben wir irgendeine Vorschrift. Und nur wir, also das schafft kein anderes Volk, das ist wirklich alles regelt, alles. Eheschließung bei Bewusstlosigkeit und solche Sachen stehen im BGB drin. Das ist so großartig, ne?
Werner Kotschwara, er ist der Erfinder des juristischen Kabaretts. Er sagt, ein Gerichtsurteil hat oft mehr Pointen als mancher Berufskomiker. Er liebt irrwitzige Regelungen, sinnlose Gesetze und absurde Klagen. Sein Programm Am achten Tag erschuf Gott den Rechtsanwalt hat er weit über 1000 Mal gespielt. Angefangen hat der Schwabe aber als Gagschreiber fürs Radio. Und später haben Harald Schmidt und Dieter Hallervorden gut für seine Pointen bezahlt. Bei mir im Promi-Talk spricht Werner Kotschwara über die erste Mark, die er für einen Witz bekommen hat. Er spricht über den privaten Werner Kotschwara und über einen TV-Skandal, der seiner Karriere richtig gut getan hat.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Werner Kotschwara ist bei mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich bin auch froh, dass ihr mich eingeladen habt.
Werner, als du deinem Opa, da warst du 5, einen Witz erzählt hast und er hat dir dafür 1 Mark gegeben, war da dein Geschäftsmodell direkt geboren?
Absolut. Ja, aber frag mich denn nach dem Witz.
Das wäre jetzt aber die nächste Frage gewesen.
Ich kenne den Witz noch, aber ich sage nicht, weil er ist so unterirdisch schlecht. Ehrlich? Da ging es irgendwie um einen Damenslip oder sowas.
Yes, und so
das Fritz, der wollte eigentlich nur deswegen einen Damenslip haben, um dann das Gummi rauszumachen, damit er damit Krampf verschießen kann. Irgendwie so war die Pointe ganz grob. Einfach wirklich nicht gut. Aber es war in der Tat so, mein Opa gab mir 1 Mark für einen Witz und dann dachte ich, da muss man drüber nachdenken, ob das nicht ein Geschäftsmodell ist, das für dich trägt.
Ich glaube, da kommen halt dann 2 Sachen segensreich zusammen, die dir wirklich gefallen. Zum einen Menschen zum Lachen zu bringen und zum anderen Geld verdienen. Ich nehme mal an, dass beide Dinge dich nach wie vor erfreuen in deinem Leben.
Ja, aber dass es überhaupt so eine Symbiose bildet, das beide, ne? dass das geht, das überrascht mich bis zum heutigen Tag noch. Aber mir ging es tatsächlich, andere Kinder haben, oder Menschen haben Hobbys, irgendwie was weiß ich, was Rosenzüchter. Bei mir war es immer, ich habe Witze gesammelt. Ne? Ich habe, mein ganzer Ranzer war vollgeklebt mit Witzen. Ich habe Ausschnitte aus der Zeitung, da gab es immer so, mein Opa hatte auch eine Zeitung abonniert, die gibt es ja nicht mehr, die hieß, glaube ich, Quick. Und da gab es eine Humorseite. Und da habe ich immer die Witze ausgeschnitten und gelernt, auch auswendig gelernt, damit ich dann immer was vortragen konnte vor Erwachsenen. Und wie gesagt, mein ganze Schulbücher war alles vollgeklebt mit Witzen. Witzen war immer, also Humor hat mich immer unfassbar interessiert.
Aber in der Quick gab es doch auch Bikini-Bilder.
Ja, vielleicht war das auch das. Der Köder, den man ausgeworfen hat, damit ich da. Naja, da habe ich ganz schnell drüber geblättert über diese.
Um die Witze.
Nur die Witze.
Was mich dann natürlich gewundert hat, ist, also mit 5 dieser rauschende Erfolg beim Großvater. Ja. Und dann hat es aber gedauert, bis du, glaube ich, 26 Jahre alt warst. Bis du wieder eingestiegen bist in die Humorproduktion, die professionelle. Was war in den 21 Jahren dazwischen?
Das war darauf warten, dass ich diese Qualitätsstufe erreiche, dass ich sagen konnte, damit kannst du wirklich dich rauswagen. Ich habe davor auch schon immer komische Sachen geschrieben. Aber ich fand die für mich selber immer unbefriedigend. Nicht gut genug. Für einen Eigengebrauch schon. Ich habe immer so witzige Geschichten geschrieben oder Gedichte auch und sowas. Aber es war alles nicht so richtig massentauglich. Und mit 26 habe ich dann, da war ich in Berlin, habe ich im Radio, im SFB, eine Satire-Sendung gehört, die hieß Sonntags immer. Die kam immer sonntags, daher Sonntags immer.
Mensch,
und da dachte ich, also was die da gerade so produzieren, das kannst du ja gerade auch noch. Wirklich ganz überheblich, habe ich gedacht, ganz arrogant, da schickst du jetzt paar Nummern hin, habe 3 Nummern geschrieben an einem Abend, habe die hingeschickt. Nächsten Tag hat der Redakteur angerufen und hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen und mehr schreiben. Und an dem Tag konnte ich davon leben.
Von einem Tag auf den anderen dann das berufliche Glück gefunden.
Das wurde dann weitergereicht vom SFB an den Hessischen Rundfunk, auch an den SWR, damals noch SDR, an den RIAS und NDR und überall liefen die Sachen und dann konnte ich tatsächlich davon leben.
Ist natürlich eine versunkene Radiozeit, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Damals ist dann nicht der Autor witziger Sachen selbst aufgetreten, sondern du hast es dann geschrieben für, das waren satirische Szenen, Schauspieler, Synchronsprecher. Haben das dann
und
aufgeführt.
Wir gingen dann immer, ich war da immer dabei bei den Aufzeichnungen, also beim SFB damals, ich habe in Berlin gewohnt, dann hat man sich mittwochabends getroffen und hat diese Szenen umgesetzt mit Schauspielern und deswegen kenne ich so gut wie alle deutschen Synchronsprecher persönlich, weil die haben damals die Stimme von Robert Redford, von Robert De Niro und so, die waren damals auch noch jung, ne, und haben da auch gerade angefangen und mussten auch so kleine Sachen machen, wie zum Beispiel Sketche vom Werner Kutschmara sprechen. Ne? Ja. Mhm.
Gab es damals inhaltliche Vorgaben, dass die gesagt haben, jetzt haben wir, ich weiß nicht, was damals Themen waren aktueller Art, dass sie gesagt haben, jetzt mach du mal was zu NATO-Doppelbeschluss? Oder?
Es gab keine Vorgaben und es gab auch keine Verbote, aber es gab Sachen, die haben dem Redakteur nicht gefallen.
Zum Beispiel?
Ich habe was gemacht über Polizei, da gab es gerade irgendwelche Vorfälle bei Demonstrationen und sowas. Und im Kabarett waren wir ja am Anfang sowieso immer wahnsinnig links und so. Und dann da war die Polizei natürlich ein Feindbild vom Herrn. Es gab die Polizei, es gab die katholische Kirche, es gab Amerika und die Konzerne. Und auf die hat man reingehauen. Und das machen Kabarett viele heute immer noch. Na, ich habe mir es abgewöhnt, aber wer anfängt in der Branche, muss ich erstmal, glaube ich, an der katholischen Kirche arbeiten und dann gucken, was sonst noch so übrig ist auf der Welt.
Du hast dich auch mal an der katholischen Kirche abgearbeitet und dann, glaube ich, unter Bombendrohungen deine Programme versucht zu spielen. Ja. Das war eine Zeit, die war dann nicht lustig.
Ich wollte das Programm eigentlich länger spielen als anderthalb Jahre, aber ich habe dann das hieß, wenn die Keuschheit im Bordell verpufft, Wortspiel. Okay. Und da gab es regelmäßig viele Leserbriefe im Vorfeld des Programms, nachdem in der Ankündigung zu lesen war, dass der Herr Kutschmara kommt mit seinem Priester. Ich stand auf der Bühne im weißen Priestergewand und hab auch Lieder gesungen, Kirchenlieder natürlich, mit frevlerischem Text und so. Mhm. Und da gab es gelegentlich in der Tat ja eine Bombendrohung. Da musste dann erstmal die Polizei kommen mit dem Schnüffelhund und alle mussten draußen warten, bis der Hund Entwarnung gegeben hat. Das war nicht lustig. Das Programm war, also es gibt viele Leute, die kommen heute noch zu mir und sagen, Herr Kutschmara, wollen Sie nicht nochmal das Programm aufführen? Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich würde es auch heute gar nie wieder so machen. Es ist auch ich habe da meinen Frieden gemacht mit.
Warum würdest du es nicht mehr machen? Weil es dich privat zu sehr belastet hat? Weil das einfach kein schönes Arbeiten mehr war?
Es ist für mich überhaupt gar kein Feindbild mehr. Außer jeder junge Mensch, der sich künstlerisch betätigt, findet in der katholischen Kirche, die jetzt einfach auf eine wahnsinnig lange Geschichte auch zurückblickt, wo sich viel angehäuft hat an Kritisierbarem. Ne? Der muss sich daran abarbeiten. Ne? Aber mittlerweile, also ich war mal katholisch, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich merke, man kann austreten, aber man bleibt trotzdem katholisch irgendwo. Also ich fühle mich auf jeden Fall dem katholischen Brimborium viel näher als im evangelischen auf jeden Fall. Ne?
Mhm. Ja. Wie gut ist es als Kabarettist mal einen Skandal gehabt zu haben, also so eine Geschichte in der Vita stehen zu haben oder auch 1986?
Der verstrahlte Großvater,
den du Lisa Fitz quasi auf den Leib geschrieben hast, das war kurz nach Tschernobyl.
4 Wochen nach Tschernobyl.
Da ging es darum, ob man den Großvater, der draußen stand und der radioaktive Regen kam auf ihn runter.
Die hieß damals, man soll nicht im Regen rausgehen. Ne? Mhm. Und dann ruft die Lisa Fitz an bei der Strahlenschutzkommission und fragt, was machen wir jetzt? Wir haben den Opa im Rollstuhl draußen auf den Balkon stehen lassen und es angefangen zu regnen. Wenn der Opa stirbt, müssen wir den dann jetzt entlagern? Das war die Frage. Und dann hat der Bayerische Rundfunk beschlossen, dass es sich um einen ganz menschenverachtenden Gedanken handelt und dass sie sich deswegen aus der ARD ausklinken.
Was kam dann? Blasmusik, oder?
Dann kam Blasmusik. Dann kam irgendein Musikantenstaat, Spezial kam um die Uhrzeit und ganz Deutschland hat also den verstrahlten Opa geguckt und Bayern hat halt Blasmusik gehört. Und das war aber dann ein Riesenerfolg in Bayern, weil der Hildebrand ist schon mit der ganzen Mannschaft auf Tournee gegangen einfach. Ne? Die haben die großen Theater bespielt mit diesem abgesetzten Scheibenwischer, damit alle, die in Bayern den Scheibenwischer sehen wollten, konnten den dann live sehen. Und natürlich gab es ein Video, das wurde dann auch schwer gehandelt und so. Ja. Und natürlich, Skandal sorgt immer für Aufmerksamkeit, natürlich, klar.
Das war die beste Werbung damals. Wurdest du dann in der Branche anders angesehen? Hat man dir da auf die Schulter geklopft und hat gesagt, genau richtig, Treffer versenkt?
Mich kannte ja vorher niemand. Ne? Und ich war ja nur Autor für den Hörfunk. Ne? Mhm. Und da tritt ja nicht so massiv in Erscheinung. Da wird dann im Nachspielen dann ganz schnell 10 Namen aufgesagt. Da ist halt ein unaussprechlicher Werner Kutschmara da. Den merkt sich ja niemand. Es war dann, ich bin zur gleichen Zeit, kurz darauf habe ich beschlossen, auf die Bühne zu gehen. Und dann war es ganz einfach zu sagen, wer man ist. Da habe ich beim Theater angerufen und habe gesagt, ich habe diese Nummer geschrieben für den verstrahlten Opa. Ach, der bist du. Alles klar, machen wir einen Termin. Ja, da muss man groß erklären, was man ist. War sofort klar, für welche Art von Humor dieser Kutschmara steht.
Also am Anfang geschrieben für andere, auch zum Beispiel für Dieter Hallervorden.
Es ist erstaunlich, dass ich habe sogar für zwei Hallervorden jetzt geschrieben. Der hat nämlich einen Sohn, Johannes Hallervorden. Mhm. Der spielt gerade mein Programm in Berlin am 8. Tag, Schubkott und Rechtsanwalt. Da hat der Senior gespielt, ja. Der Didi hat mein Programm gespielt. 100 Mal, glaube ich, ungefähr. Und jetzt der Junior legt jetzt auch auf. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon bei Vorstellung Nummer 35 oder sowas. Ende nicht absehbar, weil immer ausverkauft. Das Ding läuft und läuft und läuft. Egal, wer es spielt, ist einfach ziemlich gut.
Also die Familie Hallervorden ist offensichtlich zufrieden mit deiner Arbeit.
Ja, wir kommen mal gut miteinander klar eigentlich. Mhm. Ich kenne den Dieter Hallervorden jetzt seit 25 Jahren ungefähr und so. Wir haben viel zusammen gemacht. Ja. Der hat ja auch zum Beispiel, Verstehen Sie Spaß, hat er mal gemacht. Oh, wenn man sich, erinnert man sich hier beim Hause noch dran?
Ja, ich glaube, viele nicht gerne.
Viele nicht gerne. Ich weiß, also der Hallervorden Senior hat mir erzählt, also der Aufnahmeleiter saß bei der Aufzeichnung hinter der Wand, damit er die Bühne nicht sehen muss.
Ja, das nicht ertragen tragen
konnte. Hallervorden zu sehen. Ging nicht lang, waren, glaube ich, 3-4 Sendungen dann. Ja. Ich glaube, das war die Nachfolge von Harald Schmidt, der auch nicht arg glücklich war.
Diese Sendung war lange Jahre auf der Suche nach dem richtigen Moderator. Dieter Hallervorden hat damals ja auch so kämpfen müssen, ein bisschen, weil er natürlich für viele immer der Didi war, der irgendwie durch die Scheiben bricht und mit der Leiter
den Palim, Berg runter. Palim. Ne, eine Flasche Ketchup.
Genau. Ja. Mhm. Und hat sich dann ja aber als Kabarettist und jetzt ja letztlich als Charakterdarsteller einen Riesennamen gemacht.
Ja, er wollte damals erst einen Imagewandel vollziehen, weg von Nonstop-Nonsense, nicht immer nur auf der Bananenschale ausrutschen, sondern einfach politisches Kabarett machen, weil da kam er ja ursprünglich her. Er hat ja die Wühlmäuse gegründet in Berlin. Es war politisches Kabarett in den 60er Jahren. Und da wollte er wieder hin und dann kam diese Sendung Spotlight und da war ich Chefautor und wir hatten wirklich riesige, gigantische Zuschauerzahlen. Es kam Dienstagabend 21 Uhr und wir hatten noch bis zu 6 Millionen Zuschauer. Und es war wirklich einfach das Tagesgeschehen kommentiert. Und Hallervorden ist ein sehr, sehr guter Komiker. Er hat funny bones. Er kann wirklich sehr komisch in die Kamera gucken und sich sehr komisch bewegen. Das können nicht viele. Wenn der Hallervorden als Engländer wäre, wäre er ein Weltstar geworden, da bin ich davon überzeugt. Aber das tue ich als deutscher Komiker ein bisschen schwer, die Welt zum Lachen zu bringen. Ja. Aber er hat viele, viele große Talente. Ja.
Wir sprechen gleich über deine großen Talente, die du dann ja auch auf die Bühne gebracht hast. Aber erstmal noch die Autorenzeit. Können wir vielleicht noch ein, zwei Stationen nennen. Zum Beispiel auch Autor für die Harald-Schmidt-Show. Das war die große, goldene Harald-Schmidt-Fernsehzeit.
Ja, das war anstrengend, weil ich halt nicht nur Autor war wie die anderen Autoren. Die anderen Autoren waren Autoren. Ich war Kabarettist und Autor. Das heißt, ich kam dann nachts um 2 aus Düsseldorf heim und dann musste ich schon mal vorbereiten für den nächsten Tag und morgens auch nicht ausschlafen, sondern um 9:30 kam das Fax von der Harald-Schmidt-Show und da standen dann 5 Themen drin, die es zu bearbeiten gilt. Und da wurde erwartet, dass man zu jedem Thema 4 Pointen schreibt innerhalb von 3 Stunden. Und dann waren wir auch eigentlich, das war anstrengend.
Und wie viele Autoren insgesamt?
Es waren unfassbar viel. Also er hatte ganz viel Freischwebende, die ab und zu was zugeliefert haben. Und dann gab es so einen Kern von 20 Autoren. Davon waren so 10 tatsächlich in Köln im Studio. Mhm. Und dann noch ein paar Festangestellte außerhalb und nochmal so 5 bis 10, darunter auch ich.
Das heißt, er hat über 100 Pointen eingesammelt pro Tag. Und dann eingedampft
sehr
auf
viel. Dann hat uns der Chef vom Dienst, der Markus Zimmer, der ist jetzt bei der Heute-Show, der hat da schon eine Vorauswahl getroffen. Da sind dann schon mal 90% rausgefallen. Dann blieben dann irgendwie noch 20 Pointen übrig. Und davon hat der Harald Schmidt dann oft die schlechteste genommen, damit dann, wenn keiner gelacht hat, er sagen konnte, danke für den trockenen Applaus. Und das war die Pointe. Aber als Autor fühlst du dich da hochgradig verarscht natürlich. Ne? Aber der Harald Schmidt ist nach wie vor, also die einzige Sendung, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich regelmäßig auf dem Sofa lag und vor Lachen mit den Füßen gestrampelt habe, weil der kann's auch wirklich, der Bursche. Und man muss einfach sehen, diese Leistung, die Harald Schmidt vollbracht hat, der hat nämlich ungefähr 1000 Premieren gemacht. Ne? Das war jeden Abend was anderes. Und er hat vieles einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Das merkt man bei Harald Schmidt heute noch. Bei jedem Interview, das er führt, live, spürst du, der braucht eigentlich gar keine Autoren. Der kann so viel. Mhm. Die Autoren waren eigentlich nur für die ersten 5 Minuten. Das war das Tagesgeschehen.
Ja.
Ne? Da waren natürlich in erster Linie die Themen, die jetzt eher für die Bildzeitung interessant Widerstand war. Ne? Das war jetzt nicht so diese schwierigen Sachen, das war jetzt eher so der Gesellschaftsklatsch oder sowas. Ja. Ne?
Wurdest du dann eigentlich nur pro genutzter Pointe bezahlt? Das wäre dann ein bisschen arg gewesen.
Das waren dann die Zulieferer, die gelegentlich, die haben dann für pro Pointe, haben die, glaube ich, 200 Euro bekommen oder sowas. Okay. Ne? Und die Festautoren, die wurden bezahlt. Und zwar gut bezahlt. Ich glaube, ich habe damals bekommen, das waren also jeden Tag, drei Tage in der Woche, ja, 3 bis 4 Stunden. Und es waren 7.500 Mark war das damals, habe ich angefangen. 7.500 Mark.
Das war sehr ordentlich.
Sehr ordentlich. Mhm. Also obszön eigentlich.
Trotzdem stelle ich mir diese 3 Stunden nicht sehr schön vor, in denen man auf quasi unter Zeitdruck Pointen liefern muss.
Es ist gruselig. Deswegen habe ich es auch aufgehört. Also irgendwann hat mein Sohn zu mir gesagt, Papa, du bist so gereizt die ganze Zeit, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, gut, irgendwie muss man da jetzt Prioritäten setzen. Und es war so, ich hatte damals gerade, als ich beim Harald Schmidt habe ich geschrieben, für Harald Schmidt, ich habe geschrieben von Hallerford und ich war auf der Bühne und hatte gerade frisch ein Haus gekauft und dachte, ich muss jetzt mal ein bisschen was, dass ich da auf dem Konto was tue. Deswegen habe ich da wirklich, also 16 bis 18 Stunden jeden Tag gearbeitet. Das machst du nicht lang.
Ja.
Und dann habe ich festgestellt, also man kann von der Bühne ganz gut leben. Man muss nicht nebenher auch noch einen Fulltime-Job als Autor haben.
Ja. Du hast gerade gesagt, Harald Schmidt hat eigentlich keine Gagschreiber gebraucht, weil er es an großen Tagen oder fast an normalen Tagen...
Die Guten brauchen keine Autoren. Ich habe das auch gemerkt beim Thomas Gottschalk.
Das wollte ich gerade fragen, deine Wetten-Das-Zeit.
Genau.
Thomas Gottschalk muss man eigentlich keine Pointen schreiben.
Nein, im Gegenteil. Wenn er gut drauf ist, braucht er niemand, der für ihn schreibt. Wenn er schlecht drauf ist, verhagelt er die Pointe, die er irgendwo auf seinem Blog aufgeschrieben hat. Das war tatsächlich so. Insofern, das hat man dann auch irgendwann gemerkt und dann gab es auch keine Autoren mehr für Gags.
Ja. Wann hast du für dich entschieden, dass du selber auf die Bühne möchtest? Es ist natürlich schön, wenn man im Hintergrund Pointen liefert, wenn der Ruf in der Branche ein guter ist, aber irgendwann möchte man vielleicht selber das Lachen spüren und merken, was man mit dem Publikum da so veranstalten kann. Wann wurde das zum drängenden Gefühl, sodass du gesagt hast, jetzt gehe ich auf die Bühne?
Naja, das war auch im Zuge dieses verstrahlten Großvaters. Da hat dann eine Bühne, der Mehringhof, das Mehringhof-Theater in Berlin bei mir angerufen, haben gesagt, sie ist leider ein Künstler ausgefallen, der kann nicht auftreten, der hat ein Engagement für 3 Wochen, kann aber nicht. Ein Todesfall in der Familie. Oder ob ich nicht irgendwas machen kann. Dann habe ich gesagt, naja, ich stelle mich halt hin und ich setze mich an den Tisch und lese was vor. Ich kannte ja nichts. Ich war ja kein Kabarettist. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe meine Radionummern vorgelesen. Und die Leute fanden es großartig. Es wurde wahnsinnig viel gelacht. Und ich fand die Situation schön. Ich habe 0 Lampenfieber bis heute. Ich habe kein Lampenfieber. Und hab's genossen und fand's gut und dachte auch, guck mal, das ist jetzt, da hast du keinen Chef, da hast du keinen Wecker, das ist ein toller Job, das machst du ab sofort. Und da habe ich mein erstes Programm geschrieben, ein halbes Jahr später stand ich auf der Bühne, habe gleich so einen europäischen Satirepreis bekommen und konnte auch da, wie ich dann vom ersten Tag an war, die Tournee, dass ich mit 100 Terminen im Jahr, dass das klappt, das war keine große Schwierigkeit.
Nie Lampenfieber?
Nein, also ich habe nicht mal, wenn ich im Fernsehen auftrete oder sowas, wenn ich was Neues machen würde im Fernsehen vor vielen Zuschauern, was ich ja mittlerweile gar nicht mehr mache, ich mache ja kein Fernsehen mehr, da habe ich dann so ein bisschen Buffensausen gehabt. Ich habe ja schon ein paar Kollegen erlebt, die einfach bei einer Live-Ausstrahlung Text vergessen haben und das ist auch nicht lustig. wenn du einfach so dastehst und hast nichts zu sagen, weil du gerade ein großes Vakuum hast im Hirn, wo eigentlich ein Text sein sollte. Das ist nicht schön.
Furchtbar.
Ja.
Also der erste Auftritt noch im Sitzen, Texte abgelesen. Das ist so ein bisschen Dieter Hildebrand-artig. Der hat das ja auch so gemacht. Ich glaube, für dich war es dann schon wichtig, aufzustehen und eine andere Haltung dann zu finden, auch zum Publikum.
Ja, du warst ja klar, da habe ich mir dann auch ein Bühnenprogramm geschrieben. Vorher, das war ja kein Bühnenprogramm. Mhm. Das waren ja nur Texte fürs Radio oder für den Thomas Freitag habe ich auch viel geschrieben eine Zeit lang. Das waren dann schon Bühnentexte eher, aber das waren dann meistens Dialoge. Bei mir ging es dann nur um Texte, die ich selber allein vortragen kann. Ja, und dann habe ich mir ein erstes Programm geschrieben, da ging es um schwarzen Humor. Das ist Sterben für Fortgeschrittene. Das war ein Vortrag über den Jordan und zurück und da ging es nur um schwarzen Humor. Das ist mein Ding. Ich komme ja eigentlich so vom englischen Humor her. Meine Vorbilder sind ganz eindeutig Monty Python. Da bin ich schwerstens verortet. John Cleese und Co., die haben mich begeistert schon früher und auch.
Sprich, also so Filme wie Das Leben des Brian und Ritter der Kokosnuss.
Das Leben des Brian, ja, und einfach die Serie selber, diese 46 Folgen, Monty Python's Flying Circus, ja, die haben mich wirklich da, das sind die Schienen, auf denen ich unterwegs bin.
Die Filme verlieren auch nichts, gell? Kann man jetzt noch angucken mit nachwachsenden Generationen?
Leben des Brian habe ich 38 Mal gesehen und kann natürlich mitsprechen, in Deutsch und in Englisch, im Original auch. Im Englischen ist ein bisschen besser, muss ich sagen. Man kann das auch irgendwann nicht mehr in der deutschen Synchronisation hören, weil man sich einfach so an die Originalstimmen gehört hat. Man will den John Cleese schon im Original hören.
Und jetzt stehst du mittlerweile natürlich für den Kabarettklassiker schlechthin, wie oft jetzt aufgeführt? 1200 Mal, 1300 Mal?
Ich habe 1200 aufgehört zu zählen. Mhm. Also das Programm hatte Premiere am 1. Mai 2000 in Gmünd im Kaffeespielplatz. Mhm. Und schon nach der Premiere dachte ich, hoi. Das ist eine ganz ungeahnte Publikumsreaktion.
Ja.
Und das hat sich tatsächlich dann auch so, es hat nie aufgehört, das Programm. Normalerweise ist ein Programm irgendwann zu Ende gespielt und das nie.
Nee.
Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Ja. Es kam das Buch raus, war Spiegel-Bestseller wochenlang und alles, was es gibt an Preisen und Ehrungen überhäuft. Und vor allem der allergrößte Preis, den es gibt im deutschen Kabarett, gibt es halt jetzt dieses Programm seit jetzt bald 23 Jahren und ein Ende ist einfach nicht absehbar.
Und damit giltst du auch als der Erfinder des juristischen Kabaretts. Das sind immer so schöne Etiketten.
Ja, Spiegel Online hat er irgendwas geschrieben.
Fürs Marketing vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, das kann man wunderbar auf einen Buchumschlag drucken, das ist schon klar. Erfunden hat das juristische Kabarett niemand. Das hat die Justiz selber erfunden, ne? Weil ich sammle ja nur die Sachen, die tatsächlich dort stattfinden.
Ja.
Ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass wir Deutschen, wir stehen im Ruf, so humorlos zu sein. Da besitzen wir an einem Schatz, auf einem riesigen Goldschatz an Humor. Und das sind diese Paragraphen, für jede Winzigkeit haben wir irgendeine Vorschrift. Und nur wir, also das schafft kein anderes Volk, das ist wirklich alles regelt, alles. Das Eheschließung bei Bewusstlosigkeit und solche Sachen stehen im BGB drin. Das ist so großartig. Ne? Und das ist auch das Schöne an diesem Programm, weil wir im Endeffekt über uns selber lachen.
Mhm.
Wir wollen das eigentlich auch so. Ich merke das an mir selber. Wenn ich im Ausland bin und stehe an der Kreuzung und da ist kein Vorfahrtsschild, denke ich mir, da müsste doch ein Schild stehe eigentlich, damit da Klarheit herrscht. Ne? Und, so. Und daheim schimpfen wir aber drüber, oh, scheiß Schilderwald und sowas. Aber sobald es mal nicht da ist, dann vermissen wir was. Ne?
Mhm.
Und deswegen glaube ich, der Erfolg des Programms kommt daher, über sich selber lachen ist immer auch die schönste Art des Humors. Und das findet da eben statt.
Mhm. Es gibt jetzt das schöne Missverständnis, dass viele sagen, das ist der Rechtsanwalt, der jetzt Kabarett macht. Mhm. Du hast aber nie Jura studiert, sondern du hast einfach nur die Trüffel gefunden.
Die Grundvoraussetzung, um juristisches Kabarett zu machen, ist kein Jura studiert zu haben, weil sonst muss ich es nämlich ernst nehmen. Ich muss es nicht ernst nehmen. Ich suche nur an den Stellen, wo die Justiz komisch wird. Ne? Mhm. Ich lasse das ganze Verwaltungsrecht weg, da steckt nichts drin. Da winkt keine fette Beute. Aber gehen wir mal ins Reiserecht. Ne? Da passieren Sachen, die sind so unfassbar komisch. Wenn ein Ehepaar klagt auf ein Kreuzfahrtschiff, na, da sind 500 Leute drauf und du bist in der Karibik, da ist ein Ehepaar normal und die anderen 498 sind von einem Schweizer Jodlerclub. Du fährst durch die Karibik und um dich herum jodelst den ganzen Tag. Da wirst du wahnsinnig. Da gab es auch eine Rückerstattung von 100%. Haben die Richter gesagt, das geht nicht. Man kann nicht durch die Karibik fahren und es wird auf dem Schiff die ganze Zeit gejodelt. Das hält kein Mensch aus. Ne? So Sachen passieren eben. Oder warum Leute klagen? Es gibt Klagen, Leute klagen wegen zu niedrigem Wasser bei Ebbe. Oder dass es in Kanada beim Campingplatz zu kalt war im Winter. Da fragt man sich, hallo, so Restvernunft vielleicht so einschalten, bevor ich zum Anwalt renne.
Aber was sagt das über die Menschen aus? Natürlich schon so die Erwartungshaltung, die Welt muss mir zur Verfügung stehen und gut zu mir sein. Und wenn das nie ist, dann kommt der Rechtsanwalt.
Ja, also warum das jetzt bei uns Deutschen aus? Ich glaube, wir haben auch die höchste Dichte an Rechtsschutzversicherungen, die muss ich irgendwie amortisieren. Vielleicht ist es das. Ich bin noch nicht so ganz auf die Schliche gekommen, weil ich persönlich kenne eigentlich niemand, der solche Sachen machen würde. Da sagt man halt, ja gut, es gibt ja Leute, die haben im Urlaub ein Riss im Kopfkissenüberzug und dann klagen sie. Man könnte auch in Rezeption laufen und sagen, gebt mir ein neues Kissen, das ginge auch. Aber nein, die fahren lieber heim, fotografieren es vorher ab und gehen dann zum Anwalt und sagen, na komm, da gehen vielleicht 20% Reiseminderung drauf oder irgendwie sowas.
Noch nie geklagt nach einem Urlaub, Werner?
Nein, never ever. Ich war nur einmal vor Gericht, das war meine Kriegsdienstverweigerung. Das war die dritte Verhandlung, war dann immer vom Verwaltungsgericht und da bin ich dann durchgekommen. Und sonst habe ich bisher noch niemals einen Gerichtssaal von Ihnen gesehen.
Wie oft wird das Programm erneuert? Also, dass du immer wieder kleine Dinge änderst, die zu oft dann schon gehört wurden?
Am achten Tag ist einfach so, das habe ich am Anfang noch ein paar Mal ein bisschen umgeschrieben. Oder sagen wir so, ich höre dann mit anderen Programmen auf, die spiele ich nicht mehr. Und die Highlights von diesen Programmen, damit die nicht irgendwo verstauben in dem Vorhang oder in dem Schrank, tue ich die rein in das am achten Tag. Deswegen wird am achten Tag natürlich immer noch dichter von der Pointendichte her und von der Qualität der Pointen. Aber da habe ich jetzt eigentlich mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich irgendwann muss der Koch sagen, so jetzt ist wirklich die Soße perfekt, an der mache ich jetzt nichts mehr. So schmeckt sie wirklich allen. Und den Punkt habe ich am achten Tag, jetzt vor 5, 6 Jahren, habe ich gesagt, jetzt machst du nichts mehr. Lass es so, wie es ist.
Sprich, du hast auch nicht den Druck, jetzt da immer noch mehr zu finden und noch absurdere Urteile. Wenn dir mal was vor die Füße fällt, ist wahrscheinlich gut, aber du suchst nicht mehr aktiv.
Ich suche nicht mehr aktiv, weil ich auch momentan nichts schreibe. Aber jetzt denke ich, also jetzt habe ich ja nichts, also nichts tun geht ja nicht. Werde ich jetzt anfangen, was Neues zu schreiben. Da werde ich wieder die neue juristische Wochenschrift abonnieren. Da steht nur in jeder 10. Ausgabe irgendwas einigermaßen Brauchbares drin, aber trotzdem, ohne die findest du halt nicht. Na, da stehen dann einfach so kleine Juwelen drin, wie der Bundesgerichtshof verkündet, Zitat, ein Bankschließfach ist keine Wohnung. Ja, okay. Das ist natürlich ein Volltreffer, du musst das nur zitieren und ich tue das schon immer verkürzen, ne? Das ist klar. Mhm. Der BGH meinte, es geht um eine Hausdurchsuchung und da gab es den Durchsuchungsbefehl für die Wohnung, aber es gab auch ein Schließfach. Und da war die Frage, gilt der Durchsuchungsbefehl auch für das Schließfach? Okay. Und da sagt der BGH, ein Bankschließfach ist keine Wohnung. So macht es Sinn. Wenn ich es verkürze satirisch, ist es natürlich, wo jeder sagt, wusste ich vorher schon, dass ein Bankschließfach keine Wohnung ist.
Ist es schwieriger geworden, insgesamt Humor zu produzieren, weil die Humorpolizisten mittlerweile in allen Ecken sitzen? Bevor du antwortest, wir können mal kurz einen kleinen Ausschnitt uns anschauen. Du warst letztes Jahr im Bayerischen Rundfunk beim Schlachthof. Und da klingt es so ein bisschen durch. Wir können aber gleich drüber reden. Wir hören es uns mal an.
Heute muss man wahnsinnig aufpassen, was man sagt, weil ruckzuck gibt's sonst eins auf die Mütze. Und deswegen verwenden viele Leute heute nicht mehr die eigentlich zutreffenden Begriffe, sondern man erfindet völlig abwegige, aber sicherheitshalber beschönigende, freundliche Umschreibungen. Man sagt nicht mehr, er ist stinkfaul, sondern er ist im Energiesparmodus. Aus zickig wird konfliktstark, aus total gestört wird verhaltensoriginell, aus gewaltbereit wird erlebnisorientiert. Man sagt nicht mehr, er ist strohdumm, sondern er lebt in einer intellektuell beruhigten Zone. Er redet den ganzen Tag nur Müll, wird er verursacht keinerlei Bildungsemissionen.
Sehr schöne Sprachspiele oder Sprachbilder.
Ja, aber leider
natürlich
war
sehr witzig.
Ja.
Aber natürlich ist da auch was Wahres dran, dass man mittlerweile wahnsinnig aufpassen muss, was man sagt.
Ja, also ich habe es auch gelesen in der FAZ neulich, es wird neuerdings bei Theatervorstellungen wird gebuht, wenn die auf der Bühne nicht gendern. Ja, und dann wird Kunst schwierig. Aber es ist in unserer Branche sehr verbreitet. Also die Leidenschaft, die Lust daran, sich das eigene Grab zu schaufeln, die ist vor allem so bei Veranstaltern, die jetzt überall die Ankündigungen durchgendern. Und es ist der Tod der Sprache. Nehmen wir einfach mal den Titel am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Der klappt halt nur mit dem Rechtsanwalt. Wenn ich sage, am Tag schuf Gott den oder die Rechtsanwältin ihn oder sowas, dann ist der Witz halt flöten gegangen. Und ich kann auf der Bühne nicht gendern. Es nimmt das Tempo, das verlangsamt alles, ne? Macht es umständlich, macht es überflüssig. Nehmen wir einen Satz wie, den haben alle im Leben schon 10.000 Mal gehört, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Das geht. Jeder weiß, man kann dem Publikum zumuten, dass gemeint mit Arzt ist auch die Ärztin und beim Apotheker ist auch die Apothekerin auch mit gemeint. Das ist dem Publikum vermittelbar. Aber das glauben einige nicht. Glauben wirklich, die Leute sind so blöd, man muss das jedes Mal aufs Neue betonen. Oder auch dieses Studierenden ist einfach falsch grammatisch. Ne? Es sind Studenten. Wenn ich sage, die Studierenden schlafen, ja, aber dann studieren sie ja nicht mehr. Die Schlafenden studieren, da merkt man es, dass es nicht geht. Ne? Eigentlich. Ich kann sagen, jeder ist sich selbst der Nächste. Gender das mal. Jeder oder jede ist sich selbst der oder die Nächste. Was ist denn das für eine Sprache? Und das soll ich dann auf der Bühne machen. Das geht halt leider nicht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das Publikum, also bei uns im Kabarett, okay, da gehen die Leute hin, die wissen ja ungefähr. Aber ich habe neulich mal in Stuttgart, war eine Live-Veranstaltung vom Renitenztheater, da waren wir draußen auf dem Parkplatz draußen, bei den Bierbänken, da habe ich einen Text gemacht, das ist so ein Klassiker von mir, da habe ich so eine Rechenaufgabe, wie sich die verändert im Laufe der letzten 60 Jahre. Und da kam dann hinterher zwei Jugendliche völlig aufgebracht auf mich zu. Sie hätten noch nie so etwas Schlimmes und Widerwärtiges erlebt wie diese Nummer hier. Das ist ein Klassiker von mir, der ist wirklich über jeden Verdacht haben. Die haben nicht mal Humor, die wissen gar nicht, was Satire
was
ist.
Was hat sie gestört?
Naja, ich sage zum Beispiel, die Rechenaufgabe geht, ein Bauer hat 10 Kühe, jede Kuh gibt täglich 5 Liter Milch, wie viel Liter Milch geben alle 10 Kühe zusammen? Und das verändert sich im Laufe der Zeit so, da hat der Bauer wieder 10 Kühe und 7 von den Kühen sind hetero und 2 sind lesbisch und eine macht eine Geschlechtsumwandlung und so. Mhm. Was halt so ein Abbild unserer Realität ist, oder dann hat der Bauer braucht dann pro Kuh einen Datenschutzbeauftragten und nachts verkaufen die Kühe ihre Milch noch bei eBay und so Sachen. Mhm. Einfach wie im Laufe der Zeit, was da so stattfand, ne? Aber das begreifen die gar nicht. Was Satire ist, eine Auseinandersetzung mit der Realität, dass man die einfach attackiert, ne, und nennt und so. Allein der Begriff, der Umstand, dass ich jetzt was, ein Bauer hat 10 Kühe und 7 davon sind hetero, da hört's mit denen schon auf. Das geht ja gar nicht und so, ne. Das ist eine böse Diskriminierung, Beleidigung, Rassismus und was weiß ich was alles.
Verliert man da ein bisschen die Lust?
Die Lust daran, auf der Straße aufzutreten, auf jeden Fall, ja. Weil da ist man dann wirklich vor den Leuten nicht sicher. Ich weiß ja, die gehen ja nicht, die kommen ja nicht zu mir. Und das ist ausgeschlossen, dass es sich da irgendwelche Schnittmengen bilden und so. Im Theater selber, es macht unendlich viel Spaß. Es wird so viel gelacht gestern Abend wieder und überall macht nur Freude. Und warum sollte ich da die Lust daran verlieren? Ja. An Freude bereiten und Freude auch bekommen vom Publikum.
Ich hatte vor kurzem Bodo Bach hier und er hat gemeint, für sein Best-of-Programm hat er wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt bei älteren Nummern, weil er genau wusste, der Gag ist immer noch super, funktioniert wunderbar, aber man darf ihn nicht mehr machen.
Ja, man muss sich von ein paar Sachen trennen, weil...
Dann auch zu Recht?
Wenn man selber das Gefühl hat, dass das was nicht stimmt mit der Geschichte, soll man es bleiben lassen. Und dann machen wir halt andere. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss das machen, das ist richtig, das ist gut, dann ziehe ich das durch. Und im Allgemeinen ist dann auch so, dass dann das fürs Publikum auch glaubhaft erscheint. Mhm. Wenn man selber ein bisschen unschlüssig ist, das merkt das Publikum auch. Und dann ist oft, da fehlt dann ein bisschen der Funke.
Ja. Ja. Wie ist es bei deinem, Programm, das sich um Hirnforschung dreht, mein Schaden hat kein Gehirn genommen. Ja. Schöner Titel übrigens. Da geht es zum Beispiel auch um das Gehirn der Frau, das Gehirn des Mannes und so. Da kann man also, oder ja, es macht natürlich Spaß, da auch so ein bisschen mit Klischees zu spielen. Absolut. Mittlerweile ja aber auch schwierig.
Naja, das ist also, die machst du auch so ähnlich wie bei meinem Jura-Programm. Ich gehe halt dahin, wo es komisch wird. Ne? Und da gibt es dann ein. Deswegen, also es geht ja nicht um Hirnforschung, es geht um Hirn und Humor. Mhm. Ne? Wie Humor im Hirn entsteht. Und was findet unser Hirn lustig? Und da gibt es einfach eines, was unser Hirn unfassbar mag, das ist die Überraschung. Mhm. Ne? Deswegen gibt es Adventskalender, wo man jeden Tag ein Türchen aufmacht. Deswegen gibt es Witze mit überraschenden Pointen. Und da ist unser Hirn total begeistert von. Deswegen sind wir so scharf auf. Wenn irgendwo jemand am Nebentisch sagt, ich habe einen guten Witz gehört, dann stehst du deine Konversation ein
sofort.
Und versuchst sofort am Nebentisch zu lausen, weil das Hirn ist begierig drauf. Mhm. Auf irgendwas. Das ist wirklich Hirnnahrung. Eine gute, überraschende Pointe. So. Wie nennt man eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist? Witwe. Ja, und so Sachen, weil das kommt halt überraschend. Und das findest du dann geil. Und dann wird Energie freigesetzt und die Energie entlädt sich in Lachen. Und das ist Humor.
Interessant fand ich aber in dem Programm tatsächlich auch so unterschiedliche Reizverarbeitung. Die Gedanken von Frauen seien, ich zitiere jetzt wild, wie Wollknäuel. Yes. Deshalb können die auch ganz schnell hin und her switchen, haben größere Flexibilität. Ja. Bei Männern sind es Schubladen.
Ja.
die dann auch eher schwerfällig aufzuziehen sind und zu wechseln. Ist es so?
Das ist eine Theorie von einem US-amerikanischen Psychologen. Der ist eigentlich Pfarrer, ne? Der hält so Vorträge vor vielen Menschen und die sind auch komisch. Und da hat er diese Theorie, das sage ich auch, Dr. Mark Gungor heißt er, da ist im Hirn des Mannes sind diese Boxen und im Hirn der Frau ist ein Wollknäuel. Und das sind dann lauter so sich schlingenartige Kontaktschleifen und die überlappen sich ständig, die rotieren die ganze Zeit. Mhm. Und das macht es der Frau möglich, sehr, sehr lange Telefongespräche zu führen und ständig das Thema zu wechseln. Wenn ich meiner Frau zuhöre beim Telefonieren, allein wie oft versucht wird, ein Gespräch zu beenden, dann komme ich eine halbe Stunde später ins Zimmer rein, dann sind immer noch, es immer weitergeht die ganze Zeit. Mhm. Das ist schon faszinierend. Und man muss einfach auch sagen, wer im Kabarett die Stimmung macht, das sind die Frauen. Mhm. Ja, Frauen sind sozialere Wesen und die sind auch wirklich sogar für Humor eher Anspruch oder zeigen es mehr, dass sie was komisch finden. Also wenn ich habe einen Vertrag für Gala-Veranstaltungen, dass ich trete nicht auf, wenn nur Männer da sind, weil das hatte ich einmal. Da waren 18 Bankdirektoren in Hamburg in einem super Luxushotel und niemand hat gelacht. Das ist eine halbe Stunde lang und da dachte ich, das brauchst du nicht nochmal antun. Ja. Und sobald die Mischung stimmt, dann wird es ein schöner Abend. Aber nur Frauen ist übrigens auch schlecht. Also es sollte schon paritätisch einigermaßen besetzt sein, das Publikum. Aber wirklich, was ich unheimlich mag im Kabarett, wenn geschrien wird. Und das sind halt diese schönen, hellen Frauenstimmen, die hohen. Das ist ein sehr schönes Geräusch.
Sind ja auch meistens die Tickets kaufen, muss man ehrlich sagen. Die sagen, wir gehen heute Abend ins Kabarett.
Ich habe keinen Mann, ich in dem Fall, der muss da durch, ja klar. Ja. Und es wird halt schwer für Männer, vor allem wenn an dem Abend dann doch überraschend ist, wenn dann der FC Freiburg gegen Turin spielt an dem Abend, dann ist natürlich irgendwas ganz schlecht gelaufen.
Dann brauchst du ein bisschen Lacht. Aber ich glaube, wenn die Männer mal da sind, dann machen sie ja auch gern.
Ja, klar. Ich mein, aber Frauen hört man halt. Ne? Mhm. Deswegen achte ich mittlerweile auch drauf. Früher habe ich immer so einen dunklen Saal reingespielt. Mittlerweile sage ich immer beim Soundcheck, mach mal ein bisschen Saallicht dazu. Dann sehe ich auch die Männer, die grinsen halt, ne? Aber die Frauen, die machen die Geräusche. Und das ist für die auf der Bühne, sind die Geräusche halt entscheidend.
Du bist seit über 30 Jahren verheiratet. Stimmt das noch? Oder sind wir schon bei 40?
Also mit meiner Frau zusammen bin ich seit 89 und geheiratet haben wir 98. Mhm. Wir wurden zwangsverheiratet von meiner Steuerberaterin.
Wollte gerade sagen.
Von meiner Steuerberaterin. Ja. Sagt, so geht's nicht weiter. Und dann musste ich. Ja. Und wird's aber jetzt sofort wieder machen.
Das sind oft die schönsten Hochzeiten und die besten Ehen. Also es muss nicht schief gehen.
Die hat sich doch als sehr haltbar erwiesen und besteht.
Ortskundige sagen natürlich, der Werner Kotwara ist in Liebesdingen nicht weit gekommen. Ich glaube von Hussenhofen nach Böbingen. Was sind das, 5,8 Kilometer
oder so? Ich bewundere die Vorbereitung, die geleistet wurde für diese Sendung.
Gerade bei Liebesdingen.
Hussenhofen, Böbingen auf so.
War das sofort klar, weil du hast in München studiert, du warst in Berlin dann. Das sind ja Metropolen, da hätte man natürlich vielleicht auch, auch Begegnungen haben können.
Da gab es Begegnungen, ja, aber das war ja alles davor. Ich bin zurückgezogen nach Schwäbisch Gmünd, nachdem ich vorher war in Freiburg, ich war in München, ich war in Berlin. Und meine Frau, die war auf der Welt, weil die war Stewardess und die war in Frankfurt located. Und die ist dann auch wieder zurückgezogen in Schwäbisch Gmünd. Und dann sind wir ins gleiche Haus eingezogen. Aber wir kannten uns vorher schon. Wir sind früher zusammen als Kinder schon Zug gefahren. Sie von Böbingen nach Gmünd, ich bin in Hushofen zugestiegen und dann mitgefahren, die 5 Kilometer noch. Deswegen kenne ich meine Frau jetzt eigentlich, seit ich 10 bin eigentlich. Ja.
Mhm. Aber es ist natürlich schön, wenn man aus der Fremde dann zurückkommt und es eine bewusste, freiwillige Entscheidung ist, dann ist ja alles richtig.
Absolut.
Und haben wir was gesehen.
Beide waren, glaube ich, da willens und fähig, die Sache anzugehen. Ja, freiwillig.
Und jetzt bist du Mitte 60, freundlich gesagt. Genau Mitte? Oder wie?
Ich wurde letztes Jahr 65.
Also, richtig recherchiert. Ja. Und könnte es sein, dass deine Frau jetzt irgendwann sagt, Werner, schön und gut, ich sehe dich auch gern noch auf der Bühne, aber noch lieber würde ich dich mal sehen mit mir irgendwo urlaubend oder mehr freie Zeit genießend. Gab's das schon, diese Rede?
Jetzt sag mal so, ich habe ja einen Beruf, wo man jetzt doch mehr Freizeit hat, also jetzt zumindest
Tagesfreizeit.
Nachdem das Haus zahlt ist, ganz wichtig. Ne? Mhm. Und die Kinder sind auch nicht mehr auf der Gehaltsliste und die Verwandten, die im Altersheim waren, sind auf dem Friedhof umgezogen, mal so auf der funktionieren. Da muss man dann einfach nicht mehr so viel auftreten. Ja. Ne? Und dann bleibt anderweitig viel Zeit übrig. Erschwerend kommt hinzu, dass ich eine sehr interessante Vereinbarung habe, dass ich Komik mache bei einer Kreuzfahrt. Die dauert dann 3 Wochen und ich drehe 2x auf und dafür geht es dann um den Globus rum. Und,
clever.
Und das ist auch ein sehr schönes, clever, kleines Kreuzfahrtschiff.
Ja. Ich bin kein Kreuzfahrtmensch. Aber wenn jetzt vielleicht dann am Hause Cotschwara auch die Wärmepumpe eingebaut werden muss, dann muss vielleicht doch noch mal mehr.
Da wird arbeiten. Die Wärmepumpe und dann kommt die Dämmung und die Solarzellen. Und ja.
Dann arbeitest du auch bis 75.
Das habe ich sowieso vor. Also sagen wir so, in unserem Beruf, Dieter Hildebrand starb mit 86 mit einem vollen Terminkalender.
Cool.
Ja, und warum soll ich von etwas lassen, was mir Freude macht und den anderen, die mir dabei beim Arbeiten zuschauen, ebenfalls? Also mir würde echt was fehlen, wenn ich abends um 8 nur Netflix und oder die Raufasertapete angucke. Also das ist nicht erfüllend. Da ist auf der Bühne stehen viel, viel angenehmer.
Mach weiter und komm mal wieder. Werner, herzlichen Dank für den Besuch. Es hat Spaß gemacht.
Sehr Dankeschön.
Danke. Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.